möchte mit Ihnen beten. Wir bleiben dazu sitzen. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Nachmittag. Und wir danken dir für dieses Grüßen durch das Lied, durch die Verbundenheit in dir. Herr, du kennst keine Grenzen. Und wer mit dir Gemeinschaft hat und sich dein Kind nennt, Herr, darüber freuen wir uns. Und nun danken wir dir, dass du auch zu uns redest durch dein Wort, durch die Lieder und auch durch die Gemeinschaft mit unseren Geschwistern aus Rumänien. Lob und Dank sei dir. Amen. Ich lese Ihnen eine Geschichte. Ich nehme jetzt an, dass Sie alle den Aidlinger Bibellesezettel morgens oder wenn Sie auch Zeit haben, studieren. Und der begann ja vor einigen Tagen mit dem Geschlechtsregister von Adam bis Noah. Man kann so beginnen, das ist auch richtig, aber kurz davor steht eine interessante Geschichte, gar nicht so schön, und die lese ich Ihnen einmal vor. Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit der Hilfe des Herrn. Und dann geht das weiter, wie sie miteinander opfern. Sie kennen die Geschichte vermutlich zu Genüge. Und dann kennen Sie diese schreckliche Tat. Und wie der Herr den Kain dann stellt und sagt: Wo ist dein Bruder Abel? Und er sprach: Ich weiß nicht. Sollte ich meines Bruders Hüter sein? Und Kain sprach dann: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Und dann wird er vom Acker vertrieben, und er ist unstet und flüchtig auf Erden, aber niemand kann ihn totschlagen. Und Kain ging weg vom Angesicht des Herrn und lebte jenseits von Eden gegen Osten. Und dann wird Kain heiraten und Kinder gebären, den Henoch und. Und zum Schluss endet diese erste Geschichte, dieser erste Stammbaum, wie Kain nichts dazugelernt hat, sondern wie da einer sagt: Kain soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech 77 Mal. Darüber möchte ich mich mit Ihnen nachher reden. Aber zuvor einiges über den Missionsbund Licht im Osten. Dass wir immer nach Ostern zu Ihnen kommen, hängt mit der Missionskonferenz zusammen. Und da haben wir immer viele Gäste da und kommen so im Zuge dieser Konferenz auch zu Ihnen. Wir bekommen sehr viele Briefe aus dem Osten. Ich möchte Ihnen zwei davon vorlesen. Liebe Geschwister aus Moldawien, einen Brief. Über Gott habe ich zum ersten Mal mit 19 Jahren gehört, als ich im Gefängnis saß. Ich habe viel gelesen, lese auch jetzt noch viel, aber ich kann nicht verstehen, warum ich immer wieder sündige. Ich liebe Gott sehr und danke Jesus von ganzem Herzen, dass er für meine Sünden und Fehler gestorben ist. Wegen guter Führung wurde ich jetzt mit 21 Jahren aus der Haft entlassen. Gleich am ersten Tag habe ich erfahren, dass meine Mutter seit 4 Monaten wegen Mord im Gefängnis sitzt. Meine Verwandten haben sich alle von mir abgewandt und auch in der Kirche habe ich wenig Bekannte und Freunde. Ich bin sehr einsam. Bitte schicken Sie mir einige christliche Bücher. Ein anderer schreibt: Alexander Parschin aus dem Gebiet Kemerovo. Zurzeit lebe ich noch in der Strafanstalt. Im Januar 93 habe ich mich bekehrt und später auch taufen lassen. Jetzt bin ich schon 3 Jahre Christ. Ich bin 29 Jahre alt. 13 davon war ich im Gefängnis. Aber auch in diesen Wänden sucht Gott seine Schafe. Wir haben heute den Hirtensonntag. Und sammelt sie. Ja, Gott hat Großes an uns getan. Auch wenn uns die ganze Welt ablehnt. Gott hat uns gefunden und hat uns vergeben. Ihm sei Ehre dafür. Und dann bittet er um einige Literatur, Ein letzter Brief. Die Svetlana Sacharowa aus dem Gebiet Donetsk, ein Riesenkohlenbecken. Ich bin ein Waisenkind, meine Mutter ist gestorben, mein Vater im Gefängnis, außerdem bin ich körperlich behindert. Als ich 3 Jahre alt war, haben sich mein Vater und meine Mutter geschlagen. Ich lag auf dem Sofa und weinte. Der Vater hatte ein Messer in der Hand, Mama nahm mich in die Arme. Vater wollte mit dem Messer meine Mutter treffen, traf aber in meinen Rücken. Die Sehne und das Nervensystem wurden beschädigt, meine beiden Beine versagten und ich kam ins Krankenhaus. Das rechte Bein konnte geheilt werden, das linke ist 4 Zentimeter kürzer. Ich gehe ohne Krücken, hinke aber. Später habe ich bei meinen Großeltern gewohnt. In dieser Zeit hat mein Vater meine Mutter umgebracht und wurde zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Ich bin jetzt 13 Jahre alt. Mein Opa ist vor einem Jahr gestorben. Ich wohne noch immer bei Oma, die nicht gläubig ist. Auch meine Schwester, 21 Jahre alt, glaubt noch nicht an Gott. Ich bete für sie und weiß, dass Gott früher oder später mein Gebet erhören und sie zur Buße rufen wird. Ich bin Jesus sehr dankbar, dass er mich in dieser sündigen Welt gefunden und zu sich gerufen hat. Die Kleine bekommt unsere Zeitung Tropinka, der kleine Pfad. Wir drucken davon 6x 150.000 im Jahr und verschicken das in der ganzen Sowjetunion. Das ist nur ein Teil unserer Arbeit. Auch eine andere Zeitung, Glaube und Leben, die mehr für Erwachsene ist. Wir haben ja nach der Wende sehr schnell das Konzept umgestellt und haben uns eingestellt auf die dort wachsenden Missionsgesellschaften. Es gibt etwa 400 bis 500 einheimische Missionsgesellschaften, größere und kleinere. Wir haben uns etwa 10 herausgesucht, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das ist dann einfach großartig, wenn man zum Beispiel mit unserem Missionar Levi Martinsohn bei Krasnodar in die Adygeer-Dörfer fährt und er diese komische Sprache, wo man immer nur versteht, wenn er da mit den Einheimischen redet und wie ihnen ins Herz aufgeht. Und ich habe das noch vor mir im März, wie wir da in eine Russenkade kommen, sind ja, die haben ja die gleichen Häuschen wie die Adygeer wie die Russen. Und er hat gesagt, schau mal links da in dieser Hundehütte, schon ein bisschen größer. Da war der Vater drin, den hat die Mutter ausquartiert. Die Mutter ist, glaubt die Frau, weil er immer betrunken ist. Und er schaut da durch so blinde Scheiben heraus, wer da zu Gast kommt. Und innen in der kleinen Wohnung, da treffen wir einen jungen Mann mit 38 Jahren. Mit 8 Jahren fiel er von einem Baum und ist seither gelähmt. Und er sitzt auf dem Bett und will von Gott und der Welt nichts wissen. Zum Missionar erzählt, ich habe es 2 Jahre probiert. Jetzt ist der orthodoxe Nachbar bei ihm und betet. Ich dachte, es fehlen ihm noch 8 Jahre zu jenem anderen, von dem in der Bibel die Rede ist. Und was das Schlimmste ist, Vater und Sohn sind so spinnefeind, dass sie auch schon aus diesem Grund nicht in der gemeinsamen Wohnung bleiben können. Und solche Schicksale begegnen einem auf Schritt und Tritt. Es ist ein Wunder, dass die Mutter gläubig wurde und einfach ihre beiden Männer besser ertragen kann. Man hat überhaupt das Gefühl, wenn man von Moskau weiter gen Osten geht, es ist doch eine Aufbruchstimmung da unter den Gemeinden und unter den Gläubigen. Es läuft noch etwas. Die größte Sorge haben die Freunde drüben, wie die Präsidentenwahlen ausgehen werden. Ein Mitarbeiter der Duma sagte uns, wenn die Wahl demokratisch zugeht, dann wird Jelzin nicht gewinnen. Also es wird da allgemein damit gerechnet, dass es ein rot-braunes Bündnis gibt. Und das hat wiederum Auswirkungen auf die Religionspolitik. Es ist schon jetzt ein Gesetz im Prozess drin. Das würde also die orthodoxe Kirche als Staatskirche Nummer 1 zählen und alle anderen Denominationen kämen dann an zweiter Stelle. Vor allem würden die vielen jungen Missionsgemeinden und so weiter verboten werden und es wäre auch das Aus für die ausländischen Missionare. Es gibt etwa 4.500, haben Amerikaner ausgerechnet, gibt es jetzt schon Missionare in der ehemaligen Sowjetunion. Ein wenig aufgeatmet haben wir eben im März, als eine Umfrage im Fernsehen ergab, dass etwa 35% der Erstwähler würden Jelzin wählen. Er ist die schlechteste von allen Alternativen und man könnte davon ausgehen, dass der Kurs weitergeht. Aber das beschäftigt uns ungemein und wir schaffen so viel wir können, vor allem einheimische Strukturen. Ich denke da zum Beispiel auch an unseren Missionspartner Strahl der Hoffnung in Bischkek, in Kirgisistan. Die Freunde dort bereiten im Moment wieder Lager vor, Kinderlager für 4.000 Kinder, die sie im Sommer durchschleusen, immer 2 Wochen lang. 60% dieser Kinder kommen aus furchtbaren Familienverhältnissen, aus Waisenhäusern und Kinderheimen und sie hören zum ersten Mal, manchmal zum ersten Mal das Wort Gottes und wir haben bewegende Zeugnisse, wie die Kinder weinten und nicht mehr zurück wollten, wie manche ihr Gepäck versteckt haben und sie meinten, jetzt müssen wir nicht zurück ins Elternhaus und wie da doch in diesen jungen Seelen etwas eingepflanzt wird, eine Hoffnung. Jesus in einem solchen Leben kann auch da Hoffnung geben. Leider nimmt der Islam manchmal ganz aggressive Züge an, in Kirgisistan und in Kasachstan auch. Wir haben ja in Kasachstan einen Missionspartner, der macht etwa 10-12 Zelteinsätze pro Jahr in verschiedenen Dörfern. In jedem Dorf ist bis jetzt eine Gemeinde entstanden. Und wenn sich da natürlich Moslems bekehren, beginnt der Druck von der Dorfgemeinschaft, vom Familienclan. Uns wurde der Fall berichtet eines jungen Mannes, der sich bekehrte und daraufhin die Mullahs des Dorfes, ein großes Dorf und der Gegend auch, so Sturm gelaufen sind, die sagten, schlag den jungen Mann tot, wenn er sich nicht von diesem Christenglauben bekehrt. Und dann wurde Druck gemacht, die Familienangehörigen aus den Firmen entlassen, sie bekamen nichts mehr zu kaufen im Dorf, sie mussten in die nahegelegene Stadt gehen, um einzukaufen und vor allem keine Beerdigung, nichts mehr, die Sippe, sie war isoliert. Es hat sich etwas gelockert, nachdem sie merkten, der junge Mann ist ja gar nicht so schlimm als Christ, er benimmt sich ja ganz normal. Aber dergleichen findet man sehr, sehr oft. Ich denke an eine Frau, die sich in Mittelkasachstan bekehrt hat. Sie kam in die Kritik und in den Hass der muslimischen Umgebung. Dann kamen die fundamentalistischen Muslims und sie haben dem Mann 10 Pferde, das ist viel Geld dort, 10 Pferde geboten, wenn er seine Frau tötet oder sie soll dann vom Glauben lassen, irgendwie ein entfesselter Mob. Es wurden uns Fälle berichtet, wo Jungbekehrte geschlagen und gefoltert wurden. Das ist nicht die Normalität, aber es gehört mit in Mittelasien dazu. Man hat das Gefühl, dass dort langsam aber sicher die Türen wieder zugehen, eben durch den muslimischen Glauben. Jetzt könnte ich Ihnen noch sehr, sehr viel erzählen. Ach, ich habe ja Geschichten für 2 Stunden und noch länger, aber dann würden Sie mir davonlaufen. Ich möchte Ihnen auch noch vom Wort sagen, aber der Adolf Novak, unser Rumäne, Rumäniendeutscher, muss man sagen. Er wird jetzt die Gruppe vorstellen und auch das komische Instrument da erklären. Keine Sorge, das kracht nicht runter, das gucke ich schon ein Weilchen an so.
Sie haben also vor sich eine echte rumänische Zigeunerband, das heißt, es sind Profis. Von den Urahnen her sind das echte Musikzigeuner. Zigeuner gibt es ja verschiedene, nicht nur Männer und Frauen, sondern auch andere noch, verschiedene Berufe meine ich. Das sind echte Musikzigeuner. Ich soll Ihnen das alles erklären. Hier haben Sie eine Panflöte, das ist die Sopran-Panflöte. Er wird dann noch die Bassflöte spielen. Das sind einfache Bambusstäbe aneinander geklebt. Man muss nur wissen, wie man reinbläst, und dann kommt auch ein Ton raus. Die Panflöte, das ist das typische Instrument der griechischen Hirten. Die Griechen hatten ja einen Gott, eine ganz furchtbare Erscheinung, der hieß Pan. Und die Hirten haben eben auf der Panflöte gespielt. Und wenn jemand, was weiß man, diesen Hirtengott mal zu sehen gekriegt hat, hat er panische Angst bekommen. Von da kommt das Wort her. Hier sehen Sie, sein Kollege hat ein Saxophon in der Hand, der spielt auch die Klarinette. Und dann die ganz typische kleine rumänische Hirtenflöte. 7 Löcher, und auch da kann man Melodie drauf spielen. Weiter die Violine. Violine kennen Sie, es ist das typische Instrument, mit dem die Zigeuner, man möchte fast sagen, auf die Welt kommen. Hier ein anderes Instrument, das heißt Zambal. Es kommt wahrscheinlich von dem Wort Zimbel, und das kommt wieder von dem Wort Kymballon. Im Griechischen taucht das auf. Sie kennen, Sie wissen wo, außer Psalm 150 natürlich, aber im Neuen Testament, da wäre ich eine schellende Zimbel. Es könnte sein, dass das das Gleiche wäre, aber meine Freunde behaupten, das Instrument stammt aus China, eigentlich ursprünglich. Es sind 130 Saiten drauf, gestimmt wie das Klavier. Und er hat 2 Hämmerchen, mit denen schlägt er dann drauf, aber nicht wahllos. Auch da muss man wissen, wo und wie. Dieses Instrument aber mit dem Kontrabass zusammen ergibt diesen typischen Klang der rumänischen Volksmusik. Dieser Wechsel von Dur und Moll und die Synkopen, das ist etwas Herrliches, diese Harmonie, das ist einmalig weltweit. Aber ich möchte dann sagen, die beste rumänische Volksmusik machen die Zigeuner in Rumänien. Und die beste ungarische Volksmusik machen wieder die ungarischen Zigeuner. Und die beste Schrammelmusik, wenn sie je in Wien waren, machen auch wieder die Zigeuner. Also klasse Musiker. Gehen wir weiter, die Bassgeige sehen Sie dort. Und dann der Senior der Gruppe, er spielt die Quetschkommode beziehungsweise das Schifferklavier. Die Rumänen nennen das Akkordeon. Der Senior der Gruppe, das ist nicht nur ein Künstler von Kindesbeinen an, er ist zurzeit der Vorsitzende, der Ehrenvorsitzende der Romas in Rumänien. Das ist eine neue Erscheinung nach der Revolution. Ich muss noch zu der ganzen Gruppe hinzufügen, auch zu der Dame, die da irgendwo sitzt. Jawohl, hier. Profis, die seit Jahren und Jahrzehnten, die Älteren natürlich, in verschiedenen Lokalen, Opern, Operetten, Fernsehen und so weiter gespielt haben, gläubig geworden sind, aber jetzt, es geht ums Brotverdienen. Nach der Wende, da haben sie mit dem Schluss gemacht, da können sie nun als christliche Gruppe auftreten und können auch spielen. Die Gruppe kann vergrößert, verkleinert werden, alles kein Problem, aber es geht dann auch um das christliche Zeugnis. Der Senior stammt aus einer Gemeinde, 30 Kilometer südlich von Bukarest. Hier an diesem Ort gibt es 3 Zigeunergemeinden. Insgesamt machen das ungefähr 1500 bis 1800 Mitglieder. Und jetzt stellen Sie sich vor, das sind so bei 90-95% der ganzen Dorfbewohner, gehen in diese Gemeinde. Das sind alles Musikzigeuner, aber die haben inzwischen mit Landwirtschaft begonnen. Es gibt noch einige Dörfer in Rumänien, da ist fast das ganze Dorf bewusst gläubig. Ausnahmen. Aber es gibt unwahrscheinlich viele, wo überhaupt kein christliches Zeugnis ist. Ich mache hier Punkt. Ich bitte die Gruppe zu spielen.
Sie kennen diese Geschichte von den beiden ungleichen Brüdern. Und da hat die Eskalation angefangen, die Gewalt. Ich habe das vorhin gesagt, schon nach einigen Generationen war es so weit, dass gesagt wurde, Kain wird 7-mal gerächt, mein Tod aber 77-mal, so der Lamech. Und wie ist das bis heute geblieben? Keine Vergebung, nur Hass, Gewalt, Blutrache. Bosnien, Tschetschenien, Libanon, die Linien der Gewalt haben sich fortgesetzt bis heute, so vielfältig wie die Menschen sind. Und man steht manchmal ohnmächtig vor solchen Auswüchsen und fragt nach dem Motiv. Wie aufgeklärte Menschen in einem modernen Zeitalter mit einem Schuldbewusstsein, einem Unrechts- und Rechtsbewusstsein, wie sie einander totschlagen. Und man kann es nur von der Stelle her beantworten, dass man einfach feststellt, das menschliche Herz hat keine Veränderung erfahren. Es ist böse und bleibt so wie bei Kain und Abel. Und deshalb können Sie und ich die Geschichte nie unbeteiligt mit anhören. Kains Wesen schlummert auch in uns. Wissen Sie, das hat ja alles sehr harmonisch begonnen. Das war eine intakte Familie. Die beiden Söhne des Herrn Adam und der Frau Eva, sie wurden Schäfer und Landwirt. Beide hatten die Zuneigung ihrer Eltern und ganz im Gegensatz zur heutigen Zeit, beide mussten hart arbeiten. Und Schäfer, das war kein Softie-Beruf, wo man so friedlich lehnend an der Schippe den Schafen auf dem Anger zugeschaut hat. Das war ein harter Job. Harmonisch und friedlich. Und auch, es war nicht so, der Konflikt zwischen dem Erst- und Zweitgeborenen, der wird hier gar nicht so sehr geschildert. Das mag ein wenig hineingespielt haben. Aufschluss, warum sich das so entwickelt hat, geben uns die beiden Namen. Kain, wenn man das übersetzt, dann heißt das der Erwerber, der Herrscher, der Erfolgreiche. Alles muss sich ihm unterordnen. Der damalige und der heutige Kain finden es absolut normal, dass sich die anderen ihm unterordnen. Sie sind zum Ausnutzen da. Ich, Kain, ich bin der Star, der Privilegierte. Bert Brecht hat schon recht, als er einmal gedichtet hat, die einen sind im Dunkel und die anderen, die sitzen im Licht. Die Reihenfolge ist okay und Kain findet das auch vor Gott so in Ordnung. Und das sind bis heute die sogenannten Sonntagskinder des Lebens, denen alles gelingt. Im Beruf geht's vorwärts, die Kinder schreiben nur Einsen. Und dann Abel der Hauch. So kann man ihn übersetzen, Vergänglichkeit der Stille, der im Schatten des großen Bruders und im Schatten von Erfolg leben muss. Man fragt sich unwillkürlich, was ist mit denen von heute, mit den Abels, die auch heute zu kurz kommen, wo die Kinder missraten, nur Fünfer schreiben, wo sich alles Unglück häuft. Fortgesetzter Erfolg bei den einen, fortlaufender Erfolg bei den anderen. Der Kain, der steht auf dem Treppchen des Siegers und Abel, der Schüchterne und Einsame, der muss in die biblisch-therapeutische Seelsorge. Ich zeichne diese Typen bewusst so deutlich, weil diese beiden ungleichen Brüder gerade zu ein Symbol der Menschen sind. Das gibt's bis heute. So, und dann zwei gleiche Opfer. Das Unglück beginnt bei einem Gottesdienst, da gehen sie hin. Und da rüttelt Gott an den geistlichen Grundfesten des Kain, an diesem selbstgefälligen und unanfechtbaren Typen. Da rüttelt Gott dran. Aber wieder zunächst einmal, die äußeren Bedingungen sind die gleichen. Beide opfern. Und ich nehme an, dass sie beide das Beste gaben, nicht die mickrigen Früchte vom Feld und nicht einen irgendein Lämmlein, das einen Schaden hatte, das Beste. Was hatten die noch gemeinsam? Beide sind Sünder. Sie leben beide außerhalb des Paradieses. Einer ist nicht besser wie der andere. Sie sind genauso anfällig gegen Versuchung und Sünde wie ihre Eltern. Sie müssen die Natur Adams teilen. Und noch etwas, beide sind auch nicht gottlos. Aber sie opfern ja. Aber jetzt erwartet der Kain, dass Gott sein Opfer annimmt. Thielicke hat das so beschrieben, bei Abel hätte es ein kümmerliches Rauchschwänzchen geben sollen, bei Kain aber einen mächtigen, zum Himmel steigenden Pilz. Abel, der Hauch und Gott hatten sich ihm anzupassen. Aber es kommt ganz anders, wie er es sich vorstellt. Sein Feuerchen schwelt bescheiden dahin. Sehen Sie, und für dieses Signal, da ist der Kain nicht offen. Er übersieht dieses Haltezeichen Gottes. Und Kain wurde zornig, er ergrimmte. Er ergrimmte, weil Gott nicht sich ihm anpasste, weil Gott nicht nach seiner Pfeife tanzte, so wie er es bis jetzt gewöhnt war. Das war der Kain. Im Hebräerbrief wird uns die Haltung Abels näher beschrieben. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer gebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, eben durch den Rauch, dass er gerecht sei. Sehen Sie, Abel hatte eine andere Beziehung zu Gott. Sein Herz war rein. Ich kann es einfacher sagen, er hat Gott Gott sein lassen, ihn an die erste Stelle gesetzt. Ich kann hier nicht manchen Auslegern folgen, die sagen, es sei eben ein Geheimnis Gottes, warum das eine Opfer angenommen wird und das andere Opfer nicht. Der Hebräerbrief, wenn wir nach Bengel Schrift mit Schrift auslegen, ist hier eindeutig. Wohl ist es ein Geheimnis, warum Kain so und Abel anders ist. Aber, da kommen wir nachher noch einmal drauf, für beide steht das Kreuz. Ab jetzt geht es sehr schnell abwärts. Der Neid frisst ihn fast auf, unseren erfolgreichen Kain. Der Neid ist das Pferd, auf dem der Teufel reitet, so sagte sein Sprichwort. Und dann stellt sich Gott dem Kain in den Weg und bittet sein Gewissen, seine Motive zu überprüfen. Mit anderen Worten, einmal den Fehler bei sich selber zu suchen. Bist du fromm? Stimmt also deine Gottesbeziehung? Dann kannst du frei deinen Blick erheben. Dann kannst du mir begegnen, du kleiner Kain. Aber so nicht. Und diese Frage wird uns eigentlich immer wieder gestellt. Ich möchte sie mir immer stellen, Ihnen heute Nachmittag auch. Ist unsere Beziehung zu Gott in Ordnung? Das ist eine Grundfrage jeden Lebens. Und daran entscheidet sich die Lebensplanung, meine Verhältnisse, mein Beruf, das Zusammenleben, so dass mich nicht der Neid blockiert und dass ich gedankenfrei über Nachbarszaun blicken kann, ohne Neid. Und noch ist alles offen bei diesem Ringen, aber der Kain verschließt sich. Und damit ist auch die Tür zu seinem Bruder zu. Wer Gott nicht mehr sieht, wer nur noch auf den Boden blickt, kann nur noch hassen. Und Hass setzt die niedrigsten Instinkte frei und führt in unserem Fall zum Mord. Er kann nur noch eines denken, der Kerl muss weg. Und dann treffen sich die beiden Brüder auf dem Feld, weit entfernt von den Eltern, wo sie niemand sehen und hören kann. Und es kommt nicht zur brüderlichen Aussprache, sondern zur furchtbaren Tat. Zwei ungleiche Brüder, zwei gleiche Opfer. Und das dritte, wie geht's denn weiter, der Weg Kains? Hat er das Problem nun gelöst? Kann er sich weiter selbst verwirklichen, so tun, als ob nichts geschehen wäre? Das geht ja auch nicht. Und wieder fragt Gott, wo ist dein Bruder? Und jetzt wird der Kain frech. Und dieser Ausspruch gehört ja weitgehend zum Sprachschatz auch der säkularisierten Welt. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Das ist auch eine Frage, die sich an uns alle richtet. Sie trifft uns im Grunde genommen im Kern unserer menschlichen Existenz. Wir mögen gar keine Blutschuld an uns haben, aber wie fein und trefflich können Christen miteinander umgehen. Da kann es äußerlich ganz arg geistlich zugehen und da kann man einander ins Gesicht lächeln und hintenrum das Messer wetzen. Und wir Menschen sind ganz arge Verstellungskünstler, genau an der Stelle. Wenn es darum geht, den anderen zu täuschen, irgendjemand schlecht zu machen, der mir vielleicht Anlass gegeben hat zum Zorn oder zu einer Verleumdung oder was auch immer, oder um jemand mundtot zu machen. Wir bringen das ganz toll fertig, dass wir ja nicht auf irgendwelche anderen herunterschauen. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Kain beantwortet diese Frage nicht, obwohl er nur in den Himmel kommt an der Hand mit seinem Bruder. Nur über die Vergebung eigentlich. Er findet keinen Frieden mit Gott nicht und mit seinem Bruder nicht. Dessen Blut schreit und klagt. Und das ist der Weg in die innere Einsamkeit, der Weg vieler Menschen bis heute, die ohne die Vergebung Jesu, in Anführungszeichen, jetzt besser zurechtkommen. Und da schreit manches in der Einsamkeit. Und wie mag er nachts schweißgebadet aufgewacht sein, wenn das vor seinem inneren Auge nochmals abgerollt ist, wie sie gar nichts mehr geredet haben, nur noch die Augen haben gefunkelt und wie er dann den Stein genommen hat und dann lebt er das noch einmal durch. Und dann wacht er morgens auf und am Frühstückstisch, da sieht er zwei von seinen Kindern, die sind ja wie geschnitzt, die sehen ja genbedingt wie der Abel aus. Das vergossene Blut, es schreit und es erinnert ihn. Und auf einmal wird die Arbeit zur Last, der Friede ist nicht da. Man muss allerdings dazu sagen, Kain war sehr erfolgreich in der Fremde. Er baute Städte, hatte Eisen- und Erzschmiede, aber Gott und sein Segen war von dieser Linie des Hauses Adam gewichen. Das sind zweierlei Linien. Man kann äußerst erfolgreich sein und innerlich ganz arm. Man kann ohne Gott ganz gut leben, aber so ein Leben ist letztlich friedlos. Wir finden nur Frieden unter dem Kreuz. Das wäre der Weg Kains gewesen, hinfliehen zum Kreuz. Aber er flieht weg, machen wir es doch besser. Und nun ein letztes, der Weg Gottes. Dieser Weg Kains ist eigentlich diese eine Unheilslinie, die sich fortsetzt bis heute, bis Jesus wiederkommt und all dem Morden ein Ende macht und all der Not. Und so lange lebt Kain weiter auf der Welt. Und liebe Schwestern und Brüder, Kain, das ist dieser unberechenbare, angstmachende Bodensatz. Dieses ganz Niedere, von dem wir Angst haben in unserem Innersten drin, der zum Letzten fähig ist, das ist in Ihnen und mir angelegt. Und manchmal schafft dieses unheimliche Bahn. Und oft ist unser Leben deshalb so beschwerlich und mühsam. Weil wir einfach mit diesem Bodensatz leben müssen, mit der Sünde. Sie gehört mit zu uns, so wie unsere Erlösung mit dazugehört. Aber wir leben mit der Sünde. Ich bin immer wieder so dankbar, dass Gott uns hält und trägt und schützt, so wie den Kain. Der wird ja durch ein geheimnisvolles Zeichen geschützt. Manche meinen, das sei das Kreuz gewesen. Das gibt die Bibel überhaupt nicht her. Gott hat andere Möglichkeiten. Aber er wird geschützt. Vielleicht wollte der Herr dem Kain noch einmal Zeit zur Umkehr geben. Er will auch uns immer wieder Zeit geben zur Umkehr. Und warten wir nicht wie jener am Kreuz und wie Jesus ihn dann aufgenommen hat. Man muss es nicht auf die Schächergnade ankommen lassen. Für uns gilt das Wort aus Hesekiel: Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen bösen Wegen und am Leben bleibt? Und wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Untugend. Er nimmt uns diese Sünden weg. Sehen Sie, und dann hört die Kains Linie in uns auf. Dann hört sie auf. Sehen Sie, für die, die das Schicksal Kains nicht teilen möchten, hat Gott einen anderen Weg ausgesucht als den Kains. Uns ist der Weg zu Jesus offen. Sein Blut ist auch geflossen, aber uns zu gut. Das Blut, das besser redet, lauter schreit als Abels Blut. Es übertönt das schuldig in unserem Leben. Sehen Sie, Jesu Blut verklagt nicht. Es schreit von der Erde bis heute, aber es schreit nicht Hoyerswerda, Bosnien, Blutrache. Es schreit Versöhnung, Barmherzigkeit, Vergebung. Sehen Sie, und an die Stelle dieses unerklärlichen Kainszeichens, da tritt nun das Schutzzeichen der Erlösten, das Kreuz Jesu. Und unter diesem Zeichen gibt es kein unstetes und kein flüchtiges Leben mehr. Dort ist Geborgenheit und dort ist Frieden in allen Stürmen der Zeit. Und nur dort kann ich meinen Feinden vergeben. Und glauben Sie mir, es ist gar nicht so einfach. Aber es gibt Beispiele aus der Missions- und der Kirchengeschichte, wo Mördern vergeben wurde. Ich weiß nicht, ob ich es könnte. Ich habe schon Schwierigkeiten mit unseren Stasi-Spitzeln, wenn ich da 10 Ordner lese, zu sagen, dem sollst du jetzt vergeben. Ich weiß, aber mit Jesus ist das möglich. Und auch dann, wenn uns etwas belastet, das schon längst eigentlich hinuntergestoßen ist in die Tiefe des Meeres, und dann der Teufel holt das immer wieder rauf an einem beständigen Angelhaken und sagt, da. Es ist getilgt, gesühnt durch Jesu Blut. Es ist getilgt. Und das ist der Weg Gottes. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Das ist der Weg Jesu für uns zum Leben. Und ich möchte Sie einladen, diesen Weg mitzugehen. Amen. Wir beten. Herr, es ängstigt uns, was in uns drin ist. Wir danken dir, dass du uns hältst, dass es nicht durchbricht. Aber Herr, du bist für uns gestorben, für die Sünden einer ganzen Welt. Und wir danken dir, dass dein Blut versöhnt. Und Herr, wir machen dir oft so wenig Ehre als Versöhnte und Befreite. Vergib uns immer wieder neu, Herr, wenn wir dir Schande und Unehre bereiten. Und wir freuen uns auf den Tag, wo wir einmal dich sehen dürfen in der Ewigkeit, wo all das Morden und all das Totschlagen und all die Sünde ein Ende hat. Und Herr, du bist der Garant dafür, durch deine neue Welt. Und wir bitten dich, Herr Jesus, schenk uns diese neue Welt. Komm, Herr Jesu, komme bald. Amen. Nun hören wir wieder unsere Geschwister aus Rumänien.
O să vă rog prin intermediul dumneavoastră să spun ceva publicului, adică e ultima zi când mai stăm
aici. Es ist der letzte Tag, den wir hier in Deutschland verbringen.
Și m-am simțit într-adevăr acasă. N-am știut că sunt alt in Germania. Am zis că sunt tot în România.
Ich habe mich wie zu Hause gefühlt. Im Grunde genommen war mir das überhaupt nicht fremd, dass ich hier in Deutschland war. Von jetzt an kann ich die Deutschen besser lieben, weil ich ihre Wärme und ihre Liebe auch verspürt habe. Ich verstehe die deutsche Sprache nicht, das tut mir leid. Es tut mir leid, dass Sie nicht verstehen, was ich singe. In Israel haben wir in einem Lokal einen ganzen Abend lang gesungen.
Erau români foarte puțin.
Es waren sehr wenige Rumänen da.
Într-o parte acolo erau cei din Israel care nu înțelegeau o boabă, decât singurul român că era.
Eine Rumänin und sonst die Israeliten, die überhaupt nichts verstanden
haben. La ora 5 dimineața ne-a zis, zice, auzi, știi ce ai cântat în seara asta? Zic, eu știu că să treacă timpul.
Und morgens hat mich dann die Dame gefragt, ja, weißt du, was du gesungen hast?
Și a spus, zice, uite-te acolo în partea aia, fiul meu care nu are 30 de ani, soțul meu, care nu înțelege o boabă românește, felul cum ai redat cântecul, uite și acum stă acolo și nu vrea să plece, pentru că așa bine a simțit cum ai redat cântecul.
Sieh dir meinen Mann da drüben an, sieh dir meinen Sohn an, die sitzen noch immer, obwohl sie nicht verstehen, was du gesungen hast, sie sitzen noch immer gerührt und bewegt und wollen nicht gehen.
Aș vrea ca și poporul din sală să simtă ce simt eu.
Ich wünschte, dass Sie fühlen, was ich fühle. Könnte kommen.
O maicuță și un fiu.
Ziceți câteva.
Da. Într-o seară ploioasă într-un sat.
In einer dunklen, regnerischen Nacht in einem Dorf.
Am văzut cum plângea lângă un gard.
Habe ich neben einem Zaun.
O maicuță și un fiu.
Eine weinende Mutter mit ihrem Kind gesehen.
Striga noapte târziu.
Sie hat in die Nacht hinausgerufen.
Fiul meu, fiul.
Mein Sohn, mein Sohn.
Nu fugi, nu pleca.
Hau nicht ab, geh nicht weg.
Nu-mi răni inima.
Verletze nicht mein Herz.
Fiul meu.
Mein Sohn, mein Sohn.
L-am crescut ca o floare la geam.
Ich habe diesen Sohn wie eine Blume am Fensterbrett großgezogen.
Dar puterea asupra lui n-am.
Aber ich habe keine Macht über ihn, ich kann ihn kaum beeinflussen.
Eu-i vestesc pe Iisus.
Ich rede von Jesus.
El uită ce i-am spus.
Er vergisst, was ich ihm gesagt habe.
Fiul meu.
Mein Sohn, mein Sohn.
N-o fugi, n-o pleca.
Hau nicht ab, geh nicht weg.
Mâine nu-i ziua ta.
Morgen ist es nicht mehr dein Tag.
Amin.
Amin.
Într-o noapte de iară, n-într-un sat, am văzut cum plângea lângă-un gard. O măicuță și-un fiu. Striga noapte târziu, fiul meu, fiul meu, fiul meu. Nu fugi, nu pleca, nu-mi răni inima. Fiul meu, fiul meu, fiul meu. L-am crescut ca o floare la geam. Dar putere asupra lui n-am. Eu-i vestesc pe Iisus, El uită ce i-am spus. Fiul meu, fiul meu, fiul meu, nu lăsa credința, mâine nu-i ziua ta. Fiul meu, fiul meu, fiul meu, vine Domnul meu din cer ca judecător. Tronul lui numai aur, el vine pe nor, dar el vine în curând, vine Domnul meu. Fericiți vom fi atunci lângă tronul său, dar el vine în curând, vine Domnul meu. Fericiți vom fi atunci lângă tronul său, de vom sta toți împreună, cu toți vom vedea. Iar mormintele se țină, nu s-or mai putea, dar el vine în curând, vine Domnul meu. Fericiți vom fi atunci lângă tronul său, dar el vine în curând, vine Domnul meu. Fericiți vom fi atunci lângă tronul său. Amin.
Thank you.
Sie hören jetzt das schönste Stück, das die rumänische Volksmusik überhaupt bieten kann. Merken Sie sich den Namen, es heißt Ciocărlia. Auf Deutsch die Lerche. Wer Kassetten möchte, es gibt zwei verschiedene Kassetten von dieser Gruppe. Wenden Sie sich an die Dame hier. Das deutsche Geld kennt sie inzwischen auch. Und Sie können ja mit den Fingern zeigen oder eben wie Sie es wünschen. Und 5 Mark eine Kassette. Und jetzt die Ciocărlia. Thank you.